das erste deutsche Fernsehen mit dem Nachtmagazin. Heute im Studio Susanne Stichler.
Herzlich willkommen, meine Damen und Herren, zum Nachtmagazin. 31.10. Halloween, der Tag des Gruselns, der Süßigkeitenjäger, Trick or Treat, Süßes oder Saures. In den USA wird das groß gefeiert. Auch das Weiße Haus ist natürlich passend dekoriert. Aber in den USA ist Halloween kein Feiertag und deshalb hat auch das Repräsentantenhaus gearbeitet. Und dort gab es ja eher Saures für US-Präsident Trump. Die Abgeordneten haben dort zum ersten Mal formell über ein Amtsenthebungsverfahren gegen ihn abgestimmt und damit die Untersuchungen zur Ukraine-Affäre, die schon seit mehreren Wochen laufen, quasi offiziell abgesegnet.
Es ist ein wichtiger Tag im streitgeplagten US-Kongress und der beginnt erstmal mit einem Stoßgebet an die Überparteilichkeit.
Let us pray.
Auf dass sie dir dienen, wie du das verdienst, Gott, dass sie sich selbstlos einbringen und für das kämpfen, was für unsere Nation am besten ist, ohne die politischen Wunden zu zählen. In der Debatte danach geht's unvermindert hart zur Sache. Die Republikaner werfen den Demokraten vor, die Untersuchungen zur Amtsenthebung seien politisch motiviert und ohne Rechtsgrundlage. Seit 3 Jahren sprechen sie den Präsidenten vor Vorurteilen schuldig. Das Wahlergebnis haben sie nie akzeptiert. Seit 37 Tagen betreiben sie eine beispiellose, undemokratische, unfaire Ermittlung. Dem Vorwurf begegnen die Demokraten mit einem Plenarbeschluss. Sie pochen auf ihre parlamentarische Kontrollfunktion. Unsere Verfassung ist der Entwurf für eine Republik, nicht eine Monarchie. Aber wir haben einen Präsidenten, der meint, dass er tun kann, was er will. Er missachtet die Gewaltenteilung. Das entspricht nicht unserer Verfassung. Unsere Demokratie ist in Gefahr. Die folgende Abstimmung zeigt die tiefen Gräben zwischen den politischen Lagern. Während die Republikaner geschlossen dagegen stimmen, werden mit demokratischer Mehrheit die Untersuchungen weiter vorangetrieben. US-Präsident Trump bleibt bei seiner Haltung. Er twittert, die größte Hexenjagd in der amerikanischen Geschichte. 2 Kronzeugen hatten ihn zuletzt durch ihre Aussagen hinter verschlossenen Türen schwer belastet. William Taylor, amtierender US-Botschafter in Kiew, sagte, Trumps persönlicher Anwalt Giuliani habe in der Ukraine Wahlkampfhilfe gegen den politischen Rivalen Biden gesucht und eine unzulässige Schattenaußenpolitik betrieben. Militäroffizier Alexander Windman war beim umstrittenen Präsidententelefonat selbst dabei. Er gibt an, Trump hätte den ukrainischen Präsidenten Zelensky wegen Biden klar unter Druck gesetzt. Die brisanten Passagen würden im Telefonprotokoll des Weißen Hauses fehlen. Solche Zeugenaussagen können durch die Abstimmung nun öffentlich stattfinden. Die Demokraten erhoffen sich davon einen Stimmungsumschwung. Aber im weiteren Verfahren darf auch die Gegenseite die Befragten ins Kreuzverhör nehmen und eigene Zeugen laden. Das Ringen um die öffentliche Meinung der Amerikaner, es geht in die nächste Runde.
Ja, fragen wir nach bei Verena Bünden in Washington, um das genau zu verstehen. An welchem Punkt befinden wir uns in Sachen Amtsenthebungsverfahren?
Wir sind immer noch bei den Vorermittlungen zum eigentlichen Amtsenthebungsverfahren. Das heißt, die Untersuchungsausschüsse laden Zeugen vor und sammeln Beweise. Und wenn dann die Beweislast reicht, dann wollen sie das eigentliche Verfahren eröffnen mit einer Abstimmung im Repräsentantenhaus. Bei der heutigen Abstimmung, da ging es aber erstmal darum, die laufenden Untersuchungen nachträglich formell abzusichern. Denn es gibt Vorwürfe der Republikaner, die sagen, das ganze Verfahren ist nicht rechtmäßig. Und auf diese Strategie haben die Republikaner sich bislang zurückgezogen, haben sich also nicht mit den inhaltlichen Vorwürfen befasst. Und da wollen die Demokraten mit dieser Abstimmung jetzt sämtliche Zweifel zerstreuen. Und sie wollen es auch vor allen Dingen dem Weißen Haus schwerer machen, seine Blockadepolitik weiter durchzuhalten. Denn das Weiße Haus hatte eben mit dem Hinweis, das Ganze sei nicht rechtmäßig ohne Plenarbeschluss, Zeugenaussagen, aber auch die Herausgabe von Unterlagen bislang verweigert.
Warum fokussieren die Demokraten jetzt ausschließlich auf dieses Telefonat mit dem ukrainischen Präsidenten Zelensky, also auf die Ukraine-Affäre?
Weil das bislang schwerwiegendste Vergehen von Trump im Amt ist und weil die Demokraten sich zutrauen, das nachweisen zu können. Laut US-Recht ist es illegal, Wahlkampfhilfe aus dem Ausland anzufordern oder in Anspruch zu nehmen. Und dieser Amtsmissbrauch, der ist umso empfindlicher, wenn da persönliche politische Interessen über nationale Interessen gesetzt werden. Das heißt, wenn man Präsident Trump nachweisen könnte, dass er US-Militärhilfe als Druckmittel zurückgehalten hat. Die Demokraten sprechen davon, dass das für sie jetzt quasi eine historische Aufgabe sei, die sie als Kontrollgremium im Kongress in ihrer Rolle als in ihrer Kontrollfunktion quasi wahrnehmen müssten, selbst wenn ihnen das womöglich auch immer noch auf die Füße zu fallen droht.
Ganz herzlichen Dank für diese Einschätzungen, Verena Bünden nach Washington. Vertrocknete Pflanzen, die Ernte komplett zerstört durch lange Dürreperioden oder aber landunter nach Starkregen. Für Bauern haben solche Extremwetterphasen gravierende Folgen. Ernteausfälle, Existenzängste. Drei Ökolandwirte haben deshalb gemeinsam mit Greenpeace gegen die Bundesregierung geklagt, weil sie die Regierung so zwingen wollen, die 2014 beschlossenen Klimaziele einzuhalten. 40% weniger Treibhausgase bis 2020, also nächstes Jahr, im Vergleich zu 1990. Das hatte man sich ja bekanntlich vorgenommen. Und weil das wohl nicht zu schaffen ist, sehen die Landwirte ihre Grundrechte eingeschränkt. Heute aber wurde ihre erste Klimaklage in Berlin abgewiesen.
Demonstration am Morgen vor dem Berliner Verwaltungsgericht. Versammelt haben sich Greenpeace-Mitglieder und Ökobauern. Unter ihnen der Brandenburger Biobauer Heinrich Lüttke Schwienhorst, einer der Kläger gegen die Bundesregierung.
Unsere Ernten aus den beiden vergangenen Jahren waren doch so schlecht, dass wir in der Zukunft Gefahr laufen, dass der Hof keine Existenz haben könnte und damit wären unsere Grundrechte eingeschränkt.
Seit 27 Jahren betreibt Lüttke Schwienhorst mit seiner Familie das Gut Ogrosen im brandenburgischen Fettschau. 120 Milchkühe hat er. Die nur mit dem eigenen Heu zu ernähren, war bereits im vergangenen Jahr nicht mehr möglich.
Die Futtervorräte werden für den Winter nicht reichen. Wir müssen zukaufen, haben das auch schon gemacht und müssen auch noch weitere Futtermittel einkaufen, also Heu.
Dabei hat Lüttke Schwienhorst Anfang August extra auf einer Wiese Klee, Luzerne und Gräser aussehen lassen. Doch gewachsen sind nur Roggen, Sonnenblumen und vor allem Melden.
Wenn wir jetzt genügend Niederschläge gehabt hätten während des Sommers, dann hätte die Melde sich gegenüber dem Gras und den Leguminosen gar nicht durchsetzen können. Und diese Pflanze wollen wir nicht haben. Die ist bei den Tieren nicht beliebt und hat auch keinen besonderen Futterwert.
Der Ökobauer wird deshalb demnächst 100.000 Euro in eine Beregnungsanlage investieren. Und obwohl er bereits 400 Hektar Land besitzt, hat er weitere Flächen gepachtet, um die Ernteverluste auszugleichen. Und Lüttke Schwienhorst muss neue Wege gehen.
Wir müssen das finden, was unter diesen Bedingungen gut geht. Wir müssen Pflanzenarten, Sorten finden, die mit der Trockenheit besser klarkommen.
Neben Lüttke Schwienhorst haben weitere Ökobauern geklagt. Den Biohof von Familie Baxen auf der Nordseeinsel Pellworm bedroht der steigende Meeresspiegel. Familie Blom aus dem Obstbauangebiet Altes Land die Fruchtfliege. Weil sie die Kirschen madig machte, mussten Bloms 4 Hektar Kirschbäume roden. Und auch Greenpeace ist vor Gericht gezogen. Der Umweltverband fordert von der Regierung, das Klimaziel 2020 einzuhalten, also die Reduzierung von Treibhausgasemissionen um 40% gegenüber 1990.
Wenn man will, dann kann das Ziel sehr schnell erreicht werden. Doch die Bundesregierung nimmt den Klimaschutz auf die leichte Schulter, redet, aber handelt nicht.
Auch wenn die Bundesregierung inzwischen eingeräumt hat, das Ziel nicht zu erreichen, weist das Verwaltungsgericht die Klage ab.
Hintergrund ist, dass das Gericht keine der von den Klägern ins Feld geführte Anspruchsgrundlage als einschlägig angesehen hat. Das fängt an bei dem Kabinettsbeschluss der Bundesregierung. Dieses stellt keinen rechtlich verbindlichen Akt der Außenwirkung dar.
Sprich, es handelt sich um eine Absichtserklärung, gegen die man nicht klagen kann, so das Gericht. Anders wäre es gewesen, wenn das Klimaziel Teil eines Gesetzes wäre. Das Umweltministerium sieht sich damit in seiner Rechtsauffassung bestätigt. Es wurden heute Rechtsfragen geklärt, keine politischen Fragen, heißt es in einer Mitteilung. Etwas Positives kann auch Ökobauer Lüttke Schwienhorst dem Urteil abgewinnen.
Wir haben ja die Berufungsmöglichkeit und wir werden sehen, ob wir die nutzen werden. Die hätte uns ja auch abgesprochen werden können.
Erst wenn die schriftliche Begründung vorliegt, soll die Entscheidung fallen, ob Heinrich Lüttke-Schwienhorst und die beiden anderen Familien vor das Oberverwaltungsgericht ziehen.
Das sind Wurstwaren, bedeckt von einer Schimmelschicht. Unhaltbare Zustände. Diese Bilder haben Anfang Oktober für Aufsehen gesorgt. Wurst der Firma Wilke aus Hessen, völlig verdorben. Drei Menschen sollen durch Keime, durch Listerien aus Wilke-Wurstwaren gestorben sein. Weltweit wurden Lebensmittel zurückgerufen. Die Firma meldete Insolvenz an. Gegen den Geschäftsführer läuft ein Ermittlungsverfahren. Scheibchenweise kommen immer neue Details ans Tageslicht. Die Hygienemängel, die waren den Behörden offenbar schon länger bekannt. Heute hat die Landesregierung in Hessen eingestanden, dass es, Zitat, Schwachstellen bei der Lebensmittelüberwachung gab. Auch das zuständige Ministerium habe Fehler gemacht.
Wurst von Wilke, Listerien und Schimmel. Immer mehr Ärger. Auch heute braucht die hessische Verbraucherschutzministerin wieder ein dickes Fell. Im Landtag steht sie im Kreuzfeuer der Opposition wegen vermeintlicher Versäumnisse beim Skandal.
Wo waren Sie denn die ganze Zeit? Seit 6 Jahren verantworten Sie diesen Bereich und erklären uns heute, da muss mal endlich was gemacht werden, mit Vehemenz und Kraft. 6 Jahre nichts haben Sie getan.
Ich frage mich dann in der Tat, wofür, meine Damen und Herren, gibt es diese Fachaufsicht, wenn trotz eindeutiger Hinweise, die vorgelegen haben, diese Fachaufsicht nicht in der Lage ist, dann tatsächlich auch entsprechende Maßnahmen umzusetzen.
Schon am Vormittag räumt Priska Hinz Schwachstellen offen ein, sieht Luft nach oben im System der Lebensmittelüberwachung. Aus alledem seien jetzt schnell die richtigen Schlüsse zu ziehen.
Wir brauchen eine bessere Risikobewertung, wir brauchen schärfere Kontrollen, wir brauchen schnellere Kontrollen und wir brauchen Unterstützung der örtlichen Veterinärbehörden.
Feuchte Decken, Schimmelwurst. Damit das nicht mehr vorkommt, soll bald noch öfter unangemeldet kontrolliert werden, soll die Eigenkontrolle der Betriebe überwacht werden, soll im Ministerium mehr Personal eingestellt werden. Auch in den Landkreisen und Regierungspräsidien sollen neue Kontrolleure her. Die Aus- und Fortbildung im Veterinärwesen will die Ministerin stärken. Warum aber das alles erst jetzt?
Seit März 2019 sind die Listerinenfunde im Ministerium bekannt gewesen. Warum hat es dort kein Handeln gegeben? Wo sind die Unterlagen geblieben?
Diese ganzen Dinge hätte Frau Hinz schon längst angehen können. Also sie war jetzt 6 Jahre im Verbraucherschutzministerium zuständig. Sie hat das nicht getan. Das waren alles Sachen, die sie hätte umsetzen können.
Hinz gibt heute auch Entwarnung. Laut Stichproben ist in Hessen keine keimbelastete Wilke-Wurst mehr im Umlauf. Später im Plenum gibt sich die Ministerin dann einsichtig und versucht, ihre Kritiker etwas versöhnlicher zu stimmen.
Es wurden Fehler gemacht, das ist keine Frage. Und dafür tragen Behörden Verantwortung. Und wenn die Fehler entdeckt werden, dann muss man auch etwas ändern. Und dafür stehe ich auch, dass solche Veränderungen stattfinden.
Ein Schlussstrich unter den Skandal ist das aber noch nicht, denn die Opposition hat volle Einsicht in alle Akten gefordert. Wurst von Wilke, Listerien und Schimmel und immer neuer Ärger.
Eigentlich sollte der 31.10., also Halloween, der neue britische Unabhängigkeitstag werden. Heute wollte Premierminister Johnson raus sein aus der EU, hat er ja immer wieder versprochen. Aber das hat bekanntlich nicht geklappt. Nun ist der Austritt erstmal auf Ende Januar verschoben. Bis dahin gewährt die EU erneut Verlängerung. Aber eines hat Johnson durchbekommen. Am 12. Dezember finden Neuwahlen statt. Das heißt auch, das Parlament macht bis dahin Pause. Annette Dittert erklärt, was das nun bedeutet.
Neuwahlen am 12. Dezember und diese Szene, die wird es damit erst einmal so schnell nicht mehr geben. Wütende Abgeordnete, ein tobender Premierminister und der Speaker als Dompteur dazwischen in der grünen Hölle, wie viele Abgeordnete ihr Unterhaus mittlerweile nennen. Mit dem Neuwahlbeschluss von dieser Woche aber dürfte sich der Brexit-Krieg jetzt von den grünen Bänken raus ins Land verlagern. Und im Vergleich dazu dürfte der heutige Halloween-Abend im Nachhinein ein unschuldiges Kinderspiel werden. Denn dieser Wahlkampf, der uns da jetzt erwartet, der wird im übertragenen Sinne tatsächlich grausam, blutig und brutal.
Und wir schauen dann eben einfach nach vorne, nach Norden, zu den Schotten. Die hatten nämlich in dieser Woche einen ganz entscheidenden Anteil daran, dass es nun doch zu Neuwahlen kommt. Und hier ist eine von Ihnen, Philippa Whitford von der SNP, die außerdem fantastisch Deutsch spricht. Warum wollten die Schotten diese Neuwahl? Das Risiko ist ja schon groß, dass Boris Johnson die gewinnt, was nicht in ihrem Interesse wäre.
Ja, natürlich. Aber am Ende Januar, sonst sind wir aus von der EU. Und wir finden es sehr wichtig, dass die Schotten sollte die Möglichkeit, die Entscheidung zu machen und zeigen, was für eine Zukunft sollen sie haben.
Die Schotten wollen den Brexit nicht.
Ja, das ist klar.
Warum nicht?
Weil wir fühlen uns europäisch. Wir sind ein kleines, modernes, europäisches Land. Und Brexit würde für Schottland eine Katastrophe.
Warum?
Weil für uns, wir brauchen mehr Leute. Personenfreizügigkeit zu verlieren, ist ein großes Problem in unserem Land. Die Leute in Arbeitsalter, das steigt unter.
Das heißt,
wir brauchen mehr Leute.
Sie brauchen EU-Leute, sie brauchen Einwanderer.
Einwanderer von überall im Welt. Ne? Sie sind alle willkommen. Aber es wird schwerer für Leute von EU, Krankenschwester, ja. Ärzt, Lehrer. Na, das ist für uns ein Problem.
Was mir immer auffällt, ist, dass wenn Sie oder wenn jemand von Ihrer Partei, von der schottischen Nationalpartei spricht, dass die Tories dann gehen oder auch sie ausbuhen. Warum machen die das? Das ist doch überhaupt nicht die englische, britische, höfliche Art.
Ja, aber leider, die britische Art im Moment ist nicht da. Ne? Von draußen gucken Leute am Großbritannien und denken, ja, was ist hier los?
Na,
was trinken sie? Es ist total nicht normal.
Ja.
Und leider, die letzten 1,5 Jahre hier im Westminster
ist schlimm
für alle Abgeordnete. Wir hatten 2 Abgeordnete, haben umgekippt, soll ich sagen, und muss nach Krankenhaus gebracht werden.
Das heißt, das war diese grüne Hölle da drin, die war richtig belastend für alle.
Ja, es ist klein, Sie haben das gesehen,
ja.
Es ist klein, es ist eng,
laut.
Es ist laut und kommt so viel Hass in Rede, da ist es nicht mehr einfach zu diskutieren und einen Kompromiss zu finden. Einer muss winnen.
Ihr Tipp zum Schluss, wird es den Brexit jemals geben?
Leider denke ich, es wird. Ich werde hoffen, dass es wird nicht, aber leider, ich denke.
Und die schottische Unabhängigkeit, Ihr Tipp?
Ja.
Danke, Philippa Whitford.
Kein Problem.
Vielleicht sollten wir ja sowieso dann alle nach Schottland ziehen. Erst einmal haben die Briten aber jetzt bis zum 31. Januar noch Zeit, ihren Brexit jetzt mit Neuwahlen zu klären. Und vielleicht ist es heute noch einmal an der Zeit, an die alte Mahnung von Donald Tusk zu erinnern, die er schon vor der letzten Verlängerung abgab. Sie erinnern sich, im März?
Please. Do not waste this time.
In einigen Regionen sprechen die Menschen schon von einem Inferno. Es brennt weiter im US-Bundesstaat Kalifornien. Erneut mussten Zehntausende Menschen in Sicherheit gebracht werden. Ein großes Problem, der Wind facht die Feuer immer wieder an.
Immer und immer wieder entstehen neue Brandherde, wie hier in den Hügeln über der Stadt San Bernardino, östlich von Los Angeles. In der vergangenen Nacht breiteten sich gleich 2 Feuer rasend schnell aus. Einsatzkräfte versuchen, die Flammen einzudämmen und Schlimmeres zu verhindern. Viele Anwohner wurden aufgerufen, ihre Häuser zu verlassen, aber nicht alle folgen der Empfehlung. Wir bleiben hier, solange wir können, um unser Haus im Auge zu behalten. Wir fühlen uns sicher mit der Feuerwehr hier. Die steht mit Schläuchen bereit auf beiden Seiten des Hauses. Die Einsatzkräfte in Kalifornien kämpfen derzeit mit etwa einem Dutzend größerer Brände. Im Norden, in der Region um San Francisco, gibt es mittlerweile vorsichtige Entwarnung seitens der Behörden. Aber im Süden, wie hier im dicht besiedelten Fullerton, wüten die Flammen noch weiter. Immer wieder angefacht durch warme Winde. Bereits gestern hatten in Simi Valley etwa 30.000 Personen das Gefahrengebiet verlassen. Auf der Flucht blieb ihnen nur wenig Zeit. Mehrere Gebäude waren nicht mehr zu retten. Es grenzt an ein Wunder, dass keine Personen zu Schaden kamen. Auch die Ronald Reagan Bibliothek im Nordosten von Los Angeles war zeitweise in Gefahr. Hier befindet sich neben wichtigen Dokumenten aus der Amtszeit des ehemaligen US-Präsidenten auch seine letzte Ruhestätte. Der Brand, der das Areal bedrohte, konnte wie einige andere mittlerweile eingedämmt werden. Die Behörden rechnen damit, dass die Winde, die die Flammen bisher immer wieder angefacht hatten, nachlassen. Für die Feuerwehr bedeutet das zumindest kurzfristig eine Verschnaufpause. Nächste Woche könnten die Winde jedoch wieder zurückkommen, heißt es.
Und wir kommen noch zum Wetter bei uns. Nebel, die Natur in bunten Herbstfarben, so sah es heute in vielen Regionen aus. Dazu gab es viel Sonnenschein. Ob das so weitergeht, das erfahren Sie jetzt in den Aussichten.
Heute Nacht ziehen in den westlichen Landesteilen Wolkenfelder auf, die gegen morgen erste Tropfen bringen. Nach Osten und Südosten hin bleibt es klar und am Tag noch länger freundlich. Sonst verdichten sich von Westen her die Wolken und es breiten sich meist leichte Regenfälle aus. Im Vogtland werden 5, im Breisgau bis zu 15 Grad erreicht. In der Nacht zum Samstag kühlt es ab auf Werte zwischen 11 und 2 Grad.
Und das war's von uns vom Nachtmagazin für heute. Die Tagesschau meldet sich wieder gegen 1.50 Uhr. Ihnen jetzt allen eine ruhige Nacht und bis bald.